Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht im Matthäusevangelium. Es ist ein weiterer Abschnitt der Bergpredigt. Sie finden den vorne auf Ihrem Gottesdienstzettel zum Mitverfolgen. Matthäus 7, Vers 13 bis 14. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Da sagt Jesus: Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns beistehst, um dein Wort recht zu verstehen, dass es wirklich in unser persönliches Leben hineingreifen und uns verändern kann. So gib uns nun Konzentration und deinen Segen beim Reden und Zuhören. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, liebe Goldkonfirmanden, jeder von uns hat heute Morgen, Sie können nachzählen, mindestens schon 5 Türen benutzt. Die Schlafzimmertür, die Badezimmertür, die Haustür, die Autotür und die Kirchentür. Manche Türen sind ganz harmlos, aber andere können uns in Angst und Schrecken versetzen. Wenn wir vor der Tür zum Arztzimmer sitzen beispielsweise und wissen, jetzt wirst du gleich erfahren, was bei der Untersuchung herausgekommen ist. Oder wenn der Schüler vor der Tür zum Prüfungszimmer sitzt, gleich muss er durch diese Tür durch und dann wird sich zeigen, ob er gut genug gelernt hat. Tja, und dann kann man eigentlich das ganze Leben beschreiben als eine Reihe von Türen. Und mit jedem Lebensabschnitt, der zu Ende geht, schließt sich eine Tür, hinter die wir nicht mehr zurückkommen, und eine neue öffnet sich. Wenn jemand die Schule verlässt, ins Berufsleben einsteigt, dann liegt eine Tür hinter ihm. Wenn er dann auf eigenen Beinen steht, das Elternhaus verlässt, eine eigene Familie gründet, wieder eine neue Tür. Irgendwann wechselt man vielleicht den Arbeitsplatz und muss umziehen. Zurückbleiben Freunde und eine vertraute Umgebung. Wieder eine Tür zu. Bis hin zu den letzten Türen. Wenn der Berufstätige zum Rentner wird, wenn von den Ehepartnern dann einer zurückbleibt. Und dann die letzte Tür, die uns hinausführt aus diesem Leben, die Tür des Todes. Seitdem sich der Lebensweg der Goldkonfirmanden vor 50 Jahren getrennt hat, sind sie alle durch ganz unterschiedliche Türen hindurchgegangen. Sie haben verschiedene Berufe gewählt, in verschiedenen Teilen Deutschlands mitunter gelebt. Sie haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Es gibt so viele Türen, durch die man durchgeht, manchmal freiwillig, manchmal wird man mehr oder minder durchgeschoben. Und doch sagt Jesus in unserem Predigttext, bei aller Wichtigkeit dieser verschiedenen Türen, nur 2 Türen gibt es, zwischen denen sich euer Schicksal wirklich entscheidet. Nur 2. Nur 2 Türen sind es, von denen abhängt, ob dein Leben am Ende ein Fehlschlag wird oder ein Volltreffer. Sonst sind wir es ja gewohnt, immer mehrere Auswahlmöglichkeiten vor uns zu haben. Am besten gleich eine ganze Palette, wenn Sie an die vielen Fernsehprogramme denken, durch die wir uns durchzappen können. Wenn Sie Tapeten brauchen, haben Sie eine breite Auswahl, wenn Sie sich Kleidung kaufen, hier in der Innenstadt. Und sogar für ein und dieselbe Krankheit gibt es oft ganz vielfältig verschiedene Medikamente. An dem einen Punkt, wo es wirklich darauf ankommt, sagt Jesus, da ist die Auswahl höchst begrenzt. Da gibt es erstens nur 2 Türen. Geht hinein durch die enge Pforte, sagt Jesus, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Wir fragen, was meint Jesus damit? Diese Türen sind ja keine Falltüren, in die man zufällig hineinstolpert, je nachdem, wie das Schicksal einen gerade treibt. Nein, wir müssen den Zusammenhang sehen, in dem diese Verse stehen. Die stehen ja nicht einsam in der Landschaft, sondern sie gehören hinein in die berühmte Bergpredigt Jesu. Und dort stehen diese beiden Verse an einer Schnittstelle. In den 2,5 Kapiteln vorher hat Jesus beschrieben, warum die Christen so ein spannendes Leben haben. Da hat er beschrieben, was einen Menschen, der zu Gott gehört, von den anderen Menschen unterscheidet. Das ist ja das Motto unserer ganzen Predigtreihe, das ganz andere Leben. Und Jesus hat das nicht nur so seinen Leuten gesagt im engsten Kreis, sondern Matthäus berichtet, dass viele Menschen diese Bergpredigt mitgehört haben. Das war eine bunte Mischung. Wahrscheinlich genauso bunt, wie wir heute Morgen hier zusammen sind. Und denen allen will Jesus klar machen, Leute, jetzt gilt's. Ihr habt von diesem ganz anderen Leben gehört. Wenn ihr das wirklich erfahren wollt, wenn ihr wirklich in den Genuss dieses Lebens mit Gott kommen wollt, dann muss jetzt etwas geschehen. Dann müsst ihr euch jetzt in Bewegung setzen. Und dann kommt dieser erste Satz, geht hinein durch die enge Pforte. Hier steht im griechischen Urtext eine ganz starke Aufforderung, eine starke Befehlsform. Geht hinein, Leute, mit aller Kraft. Warum sagt Jesus das so nachdrücklich? Er sagt es deshalb so nachdrücklich, weil man diese enge Tür ganz leicht verpassen kann, eben weil sie so eng ist. Durch die breite Tür läuft man ganz von selbst. Durch die weite Tür wird man schnell mitgetrieben. Das sagt Jesus ja auch. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die darauf gehen. Die weite Tür fordert keine Mühe und keine Entscheidung. Ein Pastor hat das seiner Gemeinde mal so zu erklären versucht. Die hatten sich beschwert darüber, dass der immer so lang predigte. Es war nicht hier in der Gemeinde. Und der Pfarrer versprach, okay, ich werde mir bis zum nächsten Sonntag überlegen, was ich mache. Alle kamen gespannt zum Gottesdienst, hatten natürlich ihre Stoppuhren mitgebracht. Als die Predigt beginnen sollte, stieg der Pastor langsam, keuchend, stöhnend, ächzend die Stufen zur Kanzel hinauf, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sagte dann, liebe Gemeinde, schwer und mühsam ist der Weg zum Leben und in den Himmel. Und dann raffte er schnell seinen Talar zusammen, setzte sich blitzartig auf das Treppengeländer und rutschte hinunter. Und unten angekommen, rief er in die Kirche, und so schnell und einfach ist der Weg in die Hölle und in das Verderben. Amen. Und genauso zeigt Jesus es hier. Die Tür zum Leben, da rutscht man nicht einfach von selbst rein, wie auf so einem schönen, runden Kanzelgeländer. Das ginge hier bei dieser Kanzel gar nicht. Deswegen mache ich es Ihnen auch nicht vor. Die Tür, in diese enge Tür, da rutscht man nicht einfach rein, sondern diese Tür ist durchaus eng. Aber was ist jetzt mit dieser Tür gemeint, ganz konkret? Wo finde ich diese Tür? Wie kann ich da durchgehen? Die enge Tür ist Jesus selbst. Jesus persönlich. Daran hat er nie einen Zweifel gelassen. Das hat Jesus an vielen Stellen der Bibel deutlich gemacht, so wortwörtlich im Johannesevangelium Kapitel 10. Da sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und die Sigrun kann uns jetzt mal eine Skizze auflegen, auf der Sie das wunderschön erkennen können, dass Jesus die Tür ist. Das Kreuz, ruhig ein bisschen höher legen, so ist gut, danke. Das Kreuz und das Kreuz ist gleichzeitig die Tür, Jesus selbst, die enge Tür. Und sehen Sie, das ist der eine Grund, warum diese Tür so eng ist. Es ist nur eine einzige Person, zu der soll ich kommen, an die muss ich mich wenden. Christ werde ich nicht dadurch, dass ich mich bemühe, ordentlich, einigermaßen fromm zu leben. Das wäre ja noch nicht so furchtbar schwer, die Tür wäre noch nicht ganz so eng. Sondern Christ werde ich dadurch, dass ich ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus bekomme. Und darum ist es ja so wichtig, dass Jesus auferstanden ist, wirklich, denn zu einem Toten kann ich kein persönliches Verhältnis haben. Ein Toter kann sich nicht persönlich um mich kümmern. Jesus ist die enge Tür. Und dabei duldet Jesus keine Konkurrenz neben sich. Keine Religion, kein Mohammed, kein Buddha, kein Guru. Schließlich ist keiner von den anderen für uns gestorben, hat keiner von den anderen für mich sein Leben hingegeben und für sie. Und keiner von den anderen ist wirklich auferstanden. Die Tür ist eng, denn es ist nur eine einzige bestimmte Person und an die muss ich mich halten. Der Berliner Flughafen Berlin-Schönefeld, der war früher in der Abflughalle gekennzeichnet durch eine breite Wand und da gab es mehrere Türen durch die man jeweils in den Bereich der Abfertigung gelangte. Über der einen Tür stand für Fluggäste aus der BRD, für Fluggäste aus West-Berlin, für Fluggäste aus den sozialistischen Staaten, für Fluggäste aus Westeuropa, über jeder Tür eine andere Aufschrift. Und so konnte jeder die für ihn passende Tür sich aussuchen, durch die er hindurch musste, um in den Abfertigungsbereich zu gelangen. Und Jesus sagt, wo es ums Ganze geht, um den Weg zum ewigen Leben, da gibt es nur eine einzige Tür. Nicht die breite Wand mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, sondern nur Jesus allein. Die Tür ist eng und an diesen einen Jesus, da muss ich mich hängen. Das kann mir keiner abnehmen. Und sehen Sie, auch darum ist die Tür so eng. Da passt nur einer gleichzeitig durch. Ich muss da ganz allein durch. Durch die weite Pforte, da können mehrere gleichzeitig gehen. Da kann ich mit meiner Clique durchgehen, mit meiner Familie. Aber mit der engen Pforte ist das so wie mit dem Drehkreuz bei Aldi oder bei Plus am Eingang. Sie wissen, da kann immer nur einer gleichzeitig durch. Da können Sie nicht mal Ihren Einkaufswagen mitschieben, sondern für den gibt es einen extra Eingang. Und so ist es mit Jesus. Zu Jesus können Sie nur allein gehen. Die Entscheidung für ein Leben mit Jesus können Sie nur allein treffen. Das kann Ihnen keine Kirche abnehmen und kein Pastor und keine gläubige Großmutter. Das nimmt Ihnen niemand dadurch ab, dass er Sie taufen lässt oder konfirmiert. Da kommen Sie nur allein durch, wie beim Drehkreuz im Kaufhaus. Deswegen ist die Pforte so eng, gerade breit genug für einen Menschen. Aber nicht weit genug, wenn dieser eine Mensch noch sperriges Gepäck mit sich schleppen will. Wir waren im Sommer mit dem Zug in Italien und hatten natürlich, wie das bei einer vierköpfigen Familie der Fall ist, eine Menge Gepäck und Koffer dabei. Und ich versuchte dann immer mit den dicken Koffern irgendwie in die Eingangstüren des Zuges hineinzukommen. Und das war schwierig. Und so ist es hier. Jesus sagt, die Pforte ist eng. Da kann ich nicht alles mögliche Gepäck noch mitnehmen. Jeder Mensch darf so zu Jesus kommen, wie er ist. Jesus, ich nehme dich jetzt beim Wort. Du schickst mich nicht wieder fort, wenn ich komme. Das haben wir ja gesungen. Aber wenn wir ankommen an dieser engen Tür, dann nimmt Jesus uns allerlei Gepäckstücke ab, die unser Leben unnötig belasten. Dann nimmt Jesus uns all die Dinge aus der Hand, die nicht zu ihm passen. Auf Deutsch unsere Schuld. Die müssen wir loslassen vor dieser Tür. Die können wir nicht abarbeiten. Die können wir nicht selbst wieder gut machen, alles, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Aber wir können das abgeben bei Jesus. Vor dieser engen Tür. Wir können sagen, Herr, ich komme zu dir und ich bitte dir, dass alles, was in meinem alten Leben so war, dass es dir nicht gefällt, dass du mir das abnimmst. Und ich denke, unser größtes Gepäckstück, mit dem wir da ankommen können, ist unser Stolz und unsere Gleichgültigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Die Pforte ist eng. Nur eine einzige Person, nur einer gleichzeitig und der noch ohne jegliches Gepäck. Wenn ich durch diese enge Pforte durch will, dann muss ich mich bewusst dazu entschließen. Wenn Sie eine verbindliche Lebensbeziehung zu Jesus Christus eingehen, dann ist das ein Willensakt, so wie bei einer Eheschließung. Dann ist das eine Entscheidung, die Ihr Leben stärker verändern wird, als jede Entscheidung davor oder danach. Und darum hat Jesus niemanden bedrängt und kurzerhand ins Schlepptau genommen. Jesus hat niemanden vorzeitig als Christen vereinnahmt, sondern er hat seine Zuhörer immer zur Nüchternheit gemahnt und hat gesagt, überschlag die Kosten. Deswegen sagt Jesus auch vorher, noch bevor jemand durch diese enge Pforte durchgeht, wie der Weg dahinter aussieht, was ihn dahinter erwartet. Keiner soll die Katze im Sack kaufen. Die enge Tür und die weite Tür, die führen ganz logisch und konsequent zu zwei grundverschiedenen Wegen. Genauso wie es im Letzten nur zwei Türen gibt, so gibt es auch nur zwei Wege, auf denen wir landen können, wenn wir durch die eine oder die andere Tür hindurchgehen. Und das ist unser zweiter Punkt, begrenzte Auswahl, nur zwei Wege. Wer durch die enge Pforte durchgeht, der kommt auf den schmalen Weg und der Rest bleibt auf dem breiten. Nun fragen wir uns, woran kann man diese beiden Wege unterscheiden? Woran können Sie beispielsweise erkennen, ob Sie zurzeit auf dem breiten oder auf dem schmalen Weg laufen? Oberflächlich betrachtet sagt man ja, auf dem breiten sind die Bösen und auf dem schmalen sind die Guten. Aber geht diese Scheidelinie nicht mitten durch unser Herz? Mitten durch unser eigenes Leben, wo wir beides entdecken, Hass und Egoismus und Hilfsbereitschaft und Liebe? Man kann aber auf dem breiten, dem schmalen Weg nicht gleichzeitig sein, nur entweder oder. Und deswegen kommen wir hier mit Gut und Böse noch nicht weiter. Was Jesus hier sagt, das greift eine Schicht tiefer. Da geht es nicht einfach um Gut und Böse, sondern um den breiten und den schmalen Weg. Stellen Sie sich das vor, der breite Weg, der ist zunächst mal bequem. Da hat man genug Platz. Auf dem breiten Weg, da geht man von selbst. Auf dem breiten Weg, da kann ich machen, was ich will. Auf dem breiten Weg haben viele Angebote, viele Meinungen, viele Weltanschauungen, viele Lebenskonzepte ihr Recht. Und die Bibel sagt, dass von Natur aus jeder Mensch erstmal auf dem breiten Weg ist. Das ist wie ein menschliches Naturgesetz. Wir lieben den Weg des geringsten Widerstandes. Wir machen das, was uns so gefällt. Wir machen mit, wir passen uns an. Für den breiten Weg, da muss ich mich nicht erst groß entscheiden. Ein Kaufmann braucht sich nicht besonders anzustrengen, um bankrott zu machen. Er muss sein Geschäft nur laufen lassen. Ein Landwirt muss nicht extra Unkraut auf dem Acker aussäen. Das wächst ganz von selbst. Und so sagt Jesus, niemand braucht etwas Besonderes anzustellen, um sein Leben zu verlieren. Er muss nur bleiben auf dem breiten Weg. Auf dem breiten Weg, da muss ich auch die Bibel nicht so wörtlich nehmen. Auf dem breiten Weg, da gilt das Motto, ich bin mein eigener Chef. Ich bin mein eigener Chef. Und sehen Sie, das entscheidende Merkmal des breiten Weges sind nicht die groben Taten. Das kommt dann auch als Folge, aber das ist nicht das entscheidende Merkmal. Nicht die besonders auffälligen Sünden, sondern meine innere Einstellung, meine persönliche Beziehung, meine persönliche Einstellung zu Jesus. Die entscheidet, auf welchem dieser Wege ich gehe. Und weil viele Menschen über ihr persönliches Verhältnis zu Jesus nicht nachdenken, das ist für die überhaupt kein Thema. Und weil diese Menschen ansonsten ein normales Leben führen, vielleicht sogar ein Leben, in dem sie sich sozial sehr engagieren, merken die gar nicht, dass sie sich auf dem breiten Weg befinden. Wie jener Mann, von dem ich las, der war überzeugt, bei mir ist alles in Ordnung, bis er plötzlich einen seltsamen Traum hatte. Er träumte, dass er vor dem Gericht Gottes stehen würde. Und ihm wurde da schon etwas mulmig, aber er griff in seine Brusttasche, da waren etliche Papiere drin und das beruhigte ihn. Dann kam er schließlich an die Reihe und da stand er vor Gott. Und Gottes Augen schauten ihn fordernd an. Und er zog schnell einen Schein heraus, das war der Taufschein, und hielt ihn triumphierend hin. Musste das nicht genügen? Der Engel, der dabei stand, nahm ihm den Schein ab. Und die Augen schauten diesen Mann weiter an. Und plötzlich fiel ihm ein, hier galt der Taufschein wohl nicht als Entlastung, sondern eher als Belastung. Hatte ihn nicht seine Taufe verpflichtet, Gott anzugehören und ihm zu folgen? Er atmete einmal tief durch, dann zog er seinen Konfirmationsschein aus der Tasche. Da hatte er es doch wirklich schwarz auf weiß. Aber Gottes Augen schauten ihn weiter fordernd an und mit einem Mal begriff dieser Mann, hatte ich mich nicht Christus anvertraut in der Konfirmation? Hatte ich nicht versprochen, ihm zu folgen und ihm mit meiner ganzen Liebe zu dienen? Aber er sagt, Menschenskind, ich lasse mich doch jetzt hier nicht in die Ecke drängen. Und er greift wieder in die Brusttasche und zieht dann nach und nach einen Schein nach dem anderen heraus. Lauter Quittungen, Wohltaten, Kirchensteuerbescheinigungen. Hier, 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 hier. Und hier, sagt dann Gottes Stimme gewaltig. Und er zeigt auf ein Buch, das der Engel hinhielt. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Dieser Mann aber hat dich, o Herr, nicht geehrt. Er war sein eigener Gott. Sein Geld war sein Gott. Die Natur war sein Gott. Er ist schuldig. Zweites Gebot. Du sollst den Herrn, den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen. Dieser Mann aber hat deinen Namen nicht im Gebet angerufen. Er hat ihn mehr beim Fluchen leichtsinnig missbraucht. Er hat gedankenlos deinen Namen im Munde geführt, aber sein Herz war tot. Er ist schuldig. Drittes Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Dieser Mann hatte tausendfach Gelegenheit, am Sonntag, o Herr, dein Wort zu hören. Er ist 40 Jahre alt geworden. Alle Sonntage, die er dort unten erlebt hat, machen allein 6 Jahre aus. Am Sonntag früh las er die Zeitung, dann ging er spazieren, hatte Besuch, ging auf Besuch. Aber dein Wort hat er verachtet. Er ist schuldig. Und als der Traum an dieser Stelle angekommen war, schrie der Mann entsetzt auf und erwachte schweißgebadet. Als er am nächsten Morgen ins Büro kam, sah er wohl etwas angegriffen aus. Seine Kollegen machten ein paar anzügliche Bemerkungen, aber er war ganz still. Er hatte die schwerste, aber auch die folgenreichste Nacht seines Lebens hinter sich. Und das ist die große Frage, die Jesus uns mit diesem Predigttext vorlegt. Er fragt mich und er fragt sie, bist du zurzeit auf dem schmalen oder breiten Weg? Der schmale Weg, der sieht von außen unbequem aus. Nicht nur, weil ich mich da durch die enge Tür durchquetschen muss, sondern auch, was dann kommt, so ein Leben mit Gott und Bibel und Beten und Gemeinde, das entspricht auf den ersten Blick nicht unserer normalen Neigung. Da haben wir so einen leichten Widerstand manchmal, das ist ein bisschen fremd und unbequem, solange ich vor der Tür stehe. Und ich erinnere mich noch an eine Frau, die sagte, ich würde ja gerne mein Leben an Jesus binden, aber ich habe Angst, ich halte nicht durch. Ich habe Angst, der schmale Weg ist zu schwer für mich. Ich bin zu schwach. Und ich konnte ihr sagen, das ist eine unbegründete Sorge. Sie müssen nicht stark sein. Sie müssen nicht alles in der Tasche haben und sagen, klar, ich pack den schmalen Weg. Sondern wenn Sie durch die enge Pforte durchgehen, dann beginnt doch Ihre Lebensgemeinschaft mit Jesus. Dann sorgt er dafür, dass sie auf dem schmalen Weg bleiben. Dann hält er sie fest, dann bringt er sie durch. Auf dem breiten Weg, da müssen wir allein gehen. Aber auf dem schmalen Weg sind wir eben nicht auf uns selbst angewiesen, sondern sobald wir durch sind durch die enge Pforte, nimmt Jesus uns an seine Hand und führt uns Schritt für Schritt durch all unsere Fehler und Schwierigkeiten hindurch ans Ziel. Gegen den Strom schwimmen. Auf dem schmalen Weg gehen mit der Minderheit, die Jesus gehorcht. Das ist Leben nach dem Motto, nicht ich bestimme mein Leben, das war der breite Weg, sondern Jesus bestimmt über mein Leben. Er ist mein Chef. Auf dem schmalen Weg bin ich gebunden an das, was Gott mir in seinem Wort sagt. Auf dem breiten Weg kann ich mehr oder weniger machen, was ich will. Und sehen Sie, deswegen sind die Leute auf dem schmalen Weg, denen auf dem breiten Weg auch immer etwas suspekt, etwas verdächtig. Da sagen die, ach, die sind so fanatisch und so übertrieben. Die sehen das so eng. Jesus sagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Und ich komme auf diesen Weg nur, wenn ich ganz bewusst Jesus die Kontrolle über mein Leben zugestehe und ihm das auch sage. Nun taucht natürlich eine Frage auf. Warum sollte man das auf sich nehmen? So fragen viele. Warum soll ich diesen Weg riskieren? Warum soll ich nicht lieber auf dem breiteren Weg bleiben? Warum soll ich das vielleicht sogar in Kauf nehmen, dass alte Freunde mich ein bisschen schief ansehen und mich für einen religiösen Spinner halten? Warum soll ich das alles in Kauf nehmen? Nun, ich will Ihnen sagen, warum. Schon die Lebensqualität auf diesem schmalen Weg ist viel, viel besser. Jesus hat gesagt, wer zu ihm gehört, dessen Leben wird erfüllt. Christen sind nicht unbedingt reicher. Christen sind nicht unbedingt gesünder als andere. Der schmale Weg ist schon schwer manchmal, das stimmt. Aber er ist auch schön. Auf dem schmalen Weg, da gibt es viele Kämpfe, aber es gibt noch viel mehr Freude. Auf dem schmalen Weg, da habe ich noch mit manchen Problemen zu tun. Jeder Christ weiß das. Aber auf dem schmalen Weg, da öffnet sich mir eine ganz neue Welt. Die persönliche Bekanntschaft mit Gott, dass ich wissen darf, er sorgt für mich. Dass ich befreit werde von meiner Schuld. Dass ich ein ruhiges Gewissen kriege, nicht weil ich die ganzen Sachen unter den Teppich kehre, sondern weil er mir meine Schuld vergibt und mir Sicherheit gibt. Das tut er. Dass ich dabei sein darf in der Gemeinde. Mitgetragen werde durch manche schwierigen Zeiten hindurch. Diese Freude, und darüber könnte man jetzt Erlebnis um Erlebnis erzählen, diese Freude gibt's nur auf dem schmalen Weg. Aber noch wichtiger als der Weg ist das Ziel. Und so unterschiedlich die beiden Türen sind, eng und weit, so verschieden die beiden Wege, schmal und breit, so entgegengesetzt sind die beiden Ziele, auf die unser Leben nur zusteuern kann. Und das ist unser letztes, was wir zum Schluss noch festhalten. Nur zwei Türen, nur zwei Wege und drittens nur zwei Ziele. Wenn Sie das noch aufdecken, nur zwei Ziele. Jesus hat das wortwörtlich so formuliert. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Das ist das eine Ziel. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben, also zum ewigen Leben führt. Hier redet Jesus von einer Entscheidung, die wird für meine Ewigkeit wichtig sein. Die beiden Wege, die unterscheiden sich ja nicht nur jetzt, sondern die werden sich in der Ewigkeit viel, viel gewaltiger unterscheiden durch die entgegengesetzten Ziele. Und Sie kennen ja so manche Naherholungsgebiete. Da gibt es verschiedene Wanderwege, Wanderweg A, B, C, D. Und da kann man sich einen aussuchen und die führen alle wieder zum gleichen Ausgangspunkt zurück. Hier ist das nicht so. Es geht nicht nur um verschiedene Wanderwege. Der eine ist ein bisschen frommer und der andere ein bisschen unfrommer oder der andere ein bisschen ernster und der eine ein bisschen lockerer. Sehen Sie, es geht hier nicht um Stilfragen. Es geht nicht um Geschmacksfragen. Es geht nicht um Frömmigkeitsrichtungen, nicht um theologische Meinungen. Sondern es geht um zwei konkrete Ziele. Wo kommt mein Leben an? Wie sehr klären wir das eigentlich? Wie sehr kümmern wir uns um diese Frage? Wissen wir, was hier auf dem Spiel steht? Es kann einem schnell so gehen wie jenem italienischen Akrobaten. Es war ein Jongleur. Der hatte in Amerika sein Glück gemacht und viel, viel Geld verdient. Und er wollte nun seine Lebensarbeit in der Heimat in Italien verbringen. Das war so ein besonderer Typ. Der legte sein ganzes Geld, was er gemacht hatte in Amerika, in einem Diamanten an. Da sagt er, den habe ich gut im Griff, den verliere ich nicht so schnell und den kann ich zu Hause dann umtauschen. Und dann kam die Überfahrt auf einem großen Schiff. Der Entertainer war bald ein bekannter Mann, dieser Jongleur. Er machte Kunststücke mit Apfelsinen und jonglierte vor den Augen der anderen Passagiere. Und dann staunten die und er sagte, ach, das ist noch gar nichts. Und dann nahm er seinen Diamanten und erzählte die ganze Geschichte und sagt, das ist mein ganzes Vermögen. Und jetzt schaut mal her. Und er warf den Diamanten nach oben bis zum Schornstein. Sie hielten alle den Atem an und er fing ihn wieder auf. Und dann sagte er, ach, ich kann noch viel mehr. Und er warf ihn nochmal 10 Meter höher. Und die Masse applaudierte mit Begeisterung. Und dann sagt er so, jetzt werde ich diesen Diamanten so hoch werfen, dass ihr ihn nicht mehr sehen könnt. Und er holte tief aus, nahm Schwung, schmiss den Diamanten nach oben. In dem Augenblick nimmt das Schiff eine kleine Veränderung seines Kurses vor. Und der Diamant fällt ins Meer. So machen es viele Menschen mit ihrem Leben. Sie spielen damit. Der Jongleur hat nur seinen Besitz verloren. Wir setzen viel mehr aufs Spiel, nämlich unseren Platz im Himmel. Dann bin ich eben verschwunden, sagen einige. Macht mir doch nichts. Aber Jesus macht deutlich, die Auswahl ist ja nicht Himmel oder nichts, sondern die Auswahl ist Himmel oder Hölle. Jesus nennt Ross und Reiter. Er hat das nie ausgemalt. Er hat das nie drohend beschrieben. Aber er hat gesagt, es ist so, Leute. Entweder Verdammnis, da steht im Griechischen das Wort Apoleia, völlige Verdammnis, Zerstörung, oder Himmel. Was heißt das? Himmel heißt, dass ich ewig mit Gott, mit Jesus Christus zusammen sein werde, mit den anderen Menschen, die ihn geliebt haben und ihm geglaubt haben. Himmel, das heißt, es wird kein Leid mehr dort geben. Keine Angst, keine Tränen, keine Krankheit, keine Schuld. Himmel, das heißt auch, wie Paulus so oft geschrieben hat, im 2. Korintherbrief zum Beispiel oder im 1. Korintherbrief oder im Philipperbrief, wir werden einen neuen Körper bekommen. Einen Körper, der nicht mehr krank wird. Einen Körper, der nicht mehr alt wird. Und wir werden dort auf ewig bei ihm sein. Bei Jesus und bei denen, die ihn geliebt und ihm geglaubt haben. Der Weg dahin führt durch die enge Pforte über den schmalen Weg. Aber wer durch die weite Pforte auf dem breiten Weg geht, für den wird sich eben die Tür der Verdammnis öffnen. Ewige Verlorenheit. Ewig von Gott getrennt. Das ist ein furchtbarer Zustand, sagt die Bibel. Hier herrschen Not und Grauen auf ewig. Und das Schlimmste, ich habe gewusst, ich werde dort erkennen müssen, ich habe gewusst, wie ich die andere Tür finde. Und ich habe es nicht gewollt. Schon hier auf dieser Erde ist das ein Riesenunterschied. Sehen Sie, ob ich mit Jesus lebe oder ohne ihn. Schon hier ist das ein riesiger Unterschied, ob ich mich auf meine eigene Kraft verlassen muss, auf mein eigenes Glück oder ob ich mich auf ihn verlassen kann. Aber in der Ewigkeit, da wird dieser Unterschied so viel größer sein. als alles, was wir uns jetzt vorstellen können. Heute haben wir gesehen, die Bibel gibt eine ganz klar verstehbare Antwort, wie wir an das richtige Ziel kommen. Und wir müssen uns klar entscheiden. Das Aufregende dabei ist, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Jeder dritte Weg ist ausgeschlossen, begrenzte Auswahl. Es gibt keine dritte Tür. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt kein drittes Ziel. Wenn wir uns nicht für die enge Pforte, für Jesus entscheiden, wird es am Ende egal sein, wofür wir uns sonst entschieden haben. Und darum ist die große Frage, bin ich religiös, bin ich kirchlich oder bin ich auf dem schmalen Weg mit Jesus? Wenn man das hört, scheiden sich die Geister. Und eine Frau aus Melbourne hat das mal in einem Leserbrief so scharf ausgedrückt, als sie das hörte über den schmalen und den breiten Weg. Und sie sagte, ich brauche keine Rettung, schrieb sie dort in diesem Leserbrief. Gebt mir eine praktische Religion, die Freundlichkeit und Toleranz lehrt. Mehr brauche ich nicht. Und dann schreibt sie diesen furchtbaren Satz. Sie sagt, wenn ich, um meine Seele zu retten, so etwas akzeptieren muss, wie das, was Jesus hier sagt, dann will ich es lieber vorziehen, auf ewig verdammt zu sein. Hier hat jemand sich diese Tür selber bewusst zugeschlagen und hat gesagt, nein, wenn das der Weg Jesu ist, dann ohne mich. Und viele andere haben gehört, mit welcher Liebe Jesus diese Einladung ausspricht, haben begriffen, dass ihnen doch hier nur etwas geschenkt werden soll. Und sie haben gefragt, wie komme ich da durch? Wie geht das, Herr? Und die Bibel zeigt uns, dass wir so zu Jesus kommen dürfen, wie wir sind. Wir können ihm das sagen, indem wir zu ihm beten. Hier in der Kirche oder wenn sie zu Hause bei sich sind oder im Auto. Egal, er hört sie ja überall. Wir können ihm das sagen, Herr Jesus, ich habe bisher auf dem breiten Weg gelebt. Aber ich danke dir, dass du mir so deutlich die enge Pforte gezeigt hast. Und ich will zu dir kommen. Herr, bitte nimm mich an. Vergib mir all meine Schuld, alle meine Gleichgültigkeit, die ich dir gegenüber immer wieder gezeigt habe. Nimm mir allen Ballast ab und nimm mich an deine Hand. Führe mich, Herr, damit ich auf dem schmalen Weg bleibe. Du hast es versprochen. Und ich lege meine Hand jetzt in deine und bitte dich, werde du mein Chef. Wenn sie so zu Jesus kommen, dann wird er sie nehmen. Und sie werden gewiss sein können, dass ihr Ziel nicht die Hölle ist, sondern der Himmel. Ich komme zum Schluss. Sie haben gesehen in diesem Bibeltext, dass Jesus sich nicht darauf beschränkt hat, einfach nur den schmalen und den breiten Weg darzustellen. Er hat nicht gesagt, Leute, das eine ist der schmale und das andere ist der breite Weg, so sieht's aus. Und dann ist er zum nächsten Thema übergegangen. Sondern Sie haben das in diesem Text gehört, mit welcher Innigkeit, mit welcher Dringlichkeit Jesus ruft und sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Tut es, bevor es zu spät ist, weil niemand von uns weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Weil niemand von uns weiß, wie lange die Tür offen stehen wird. Und spätestens, wenn wir diese Welt verlassen, dann ist es zu spät. Es war im Jahr Ihrer Konfirmation, 1945. Sie haben wahrscheinlich davon gelesen, an der Ostfront in Stalingrad, als die letzte Ju-52 hinter die feindlichen Linien gelangte und dort landen konnte, um die letzten Soldaten, die dort eingekesselt waren, herauszuholen. Und alle wussten, es ist die letzte Chance. Und dann landete die Ju-52 und die Türen wurden geöffnet und alle stürzten auf diese eine Tür zu, um reinzukommen. Manche konnten nur noch humpeln, andere wurden getragen von ihren Freunden. Und dann kam der Zeitpunkt, da war die Ju-52 voll. Aber es waren noch Menschen da. Und sie kamen nicht mehr hinein. Und die Tür wurde geschlossen. Und die draußen blieben, einige von ihnen hängten sich mit letzter Kraft an die Tragflächen, an die Reifen, versuchten irgendwie an dieses Flugzeug ranzukommen. Aber es musste starten und es hob ab und jeder, der nicht drin war, war verloren. Sehen Sie, bei Jesus ist genug Platz für jeden, der kommt. Er wird die Tür nie schließen wegen Überfüllung. Er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber einmal wird diese Tür zugehen. Einmal wird sie zugehen. Und deswegen sagt Jesus, komm, solange sie offen steht. Komm, ich rufe dich. Vertrau dein Leben mir an. Kehr um von deinem breiten Weg. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn sie es noch nicht getan haben, dann darf ich sie im Namen Jesu darum bitten, gehen sie durch diese Tür. Es ist der Schritt, der ihr Leben rettet, auf ewig. Und wenn sie durchgehen, dann werden sie es merken. Jesus hat schon lange, er hat schon lange auf sie gewartet. Amen.